Heute bei «Apropos», wie Russland im Krieg ukrainische Kinder entführt.
We vehemently condemn illegal deportation and transfer of Ukrainian children, adding to the list of Russia's war crimes.
Während dem Krieg in der Ukraine sind nach Schätzungen schon 20'000 Kinder nach Russland verschleppt worden. Unser Recherchedesk hat in einer sehr aufwendigen Geschichte nachweisen, wie so eine Verschleppung abläuft. Eine versuchte Verschleppung in diesem Fall. Bei uns im Studio steht jetzt Oli Zielmann, er ist Co-Leiter vom Recherchedesk von Tamedia. Er hat zusammen mit der Ola Petri und dem Bernhard Odenknall die Geschichte recherchiert. Hoi Oli.
Hoi Philipp.
Я знала, все равно, почему-то я всегда уверена, если они со мной, то я их смогу защитить. Если без меня, никак. Я была уверена в том, что мама их спасет.
Oli, wen hören wir hier?
Wir hören hier die Oljena Dudnik. Sie ist eine 42-jährige Mutter, die aus Izium kommt. Das ist eine grosse Stadt in der Ostukraine.
Was macht sie in der Ostukraine? Was schafft sie? Wie lebt sie dort?
Sie hat eine sehr außergewöhnliche Biografie. Sie ist Krankenschwesterin, Krankenpflegerin. Sie arbeitet einerseits im Spital, hat aber lange Zeit auch im Waisenhaus geschafft von Izium. Und sie hat, wir haben sie ja kennengelernt, ein grosses Herz, hat dann die einsamen Kinder gesehen über die Jahre. Und bei besonderen Fällen hat sie die dann bei sich daheim aufgenommen und hat sie später auch adoptiert. Und auf diesem Weg ist sie quasi zu einer riesigen Familie gekommen, wenn man so will. Oder? Also sie hat eine eigene liebliche Tochter, hat dann aber noch 5 weitere Töchter im Laufe der Jahre adoptiert und 2 Söhne. Und ist dann mit ihrer Mutter zusammen, also mit der Großmutter von denen auch in dem Sinn, zu einer Grossfamilie geworden in Izium.
Izium ist in der Ostukraine. Die Stadt ist am Anfang des Krieges recht schnell besetzt worden von den Russen. Was hat die Grossfamilie von der Oljena gemacht?
Die sind natürlich wegen dem Krieg und weil es eine Frontstadt war und weil die Russen sie sehr schnell erobert haben, in einer total exponierten Position gewesen, sehr schnell schon. Also schon im März 2022, kurz nach Anfang des Krieges. Das Problem war, dass sie nicht nur allein erziehend ist, zusammen mit ihrer Mutter in dem Sinn, sondern auch ständig musste rausgehen und die Kinder bei ihrer Mutter zurückgelassen. Oder? Und rausgehen ist ein Problem, weil es Bombardement gab, die ganze Zeit. Also es war gefährlich. Die Kinder mit der Großmutter in einen Keller müssen, den wir später auch gefunden haben, wo sie sich versteckt haben den ganzen Tag. Wenn sie wollten kochen, haben sie quasi zum Lagerfeuer raus müssen. Oder? Also es war eine sehr, sehr prekäre Situation für die ganze Familie und wie gesagt, sie war ständig auf der Beine.
Das hat gut funktioniert bis zu einem verhängnisvollen Tag im April.
Ich habe eine Serie von Schüssen gehört. Ich verstand, dass wir auf die Erde müssen, aber ich habe
nicht geschafft. Von dem Haus, von unserem 20 Meter. Ich habe mich gedreht und gesehen, dass jemand die Prostine gekriegt hat. Ich habe Prostine gekriegt. Das ist Mama. Mit открытыми глазами просто смотрела в небо. У нее такой страх был в глазах.
An diesem Tag ist der Andri, der war damals 17, also ein Jugendlicher noch, unterwegs gewesen mit seiner Großmutter. Und zwar oben haben sie Hilfspakete gesucht und wollten Lebensmittel holen für die Familie, die ja im Keller war damals. Oliina selber hat es geschafft im Spital. Und wir haben mit den Ärzten auch reden in der Schweiz, wo der Andri später untersucht hat. Die Explosion war verheerend. Es hat Splitter gegeben im ganzen Körper des Andri. Und die Großmutter von Andri war sofort tot. Also, als er wieder zu Bewusstsein kam und umgeschaut hat, hat er sie auf dem Betonboden gesehen, Augen offen und leblos. Und hat in dem Moment begriffen, dass seine Großmutter, die sich um sie gekümmert hat, all die Zeit tot ist.
Er war schwer verletzt. Wo ist er angekommen?
Er hat sich nicht bewegen, er hat seine Beine nicht mehr gespürt. Auf das aber haben die Russen, die ja damals die Stadt besetzt haben, ihn in ein Spital verfrachtet, von sich selber, also ein russisches Spital dort. Und dann relativ schnell einfach transferiert nach Moskau, ohne irgendjemandem das Bescheid geben. Also entführt in dem Sinn.
Wie hat das die Mutter vom Andri erfahren?
Für die Mutter war das absolut dramatisch gewesen. Sie hat zuerst nur gehört im Spital, dass es Explosionen gibt, dass es Opfer gibt. Das kommt immer wieder vor. Dann hat sie plötzlich herausgefunden, wo. Dann kommt die Angst, oder? Dann ist sie raus. Und dann hat sie nachher am Schluss unter einer Blache, in dem Sinn, ihre Mutter gesehen liegen und ist vollkommen zusammengebrochen. Das war so schlimm, dass sie auch, als wir mit ihr geredet haben, sehr emotional geworden ist, als sie das erzählt hat. Sie hat ja auch herausgefunden, dass der Andri, ihr Sohn, bei ihr war, hat ihn gesucht. Dann hat man gesagt, er ist in einem Spital in Izium von den Russen. Und als sie nachher nochmal hergehen wollte, hat man dann ihr gesagt, er ist in Moskau. Punkt.
Wer hat ihr gesagt, dass er in Moskau ist?
Der Arzt vor Ort hat ihr das gesagt, hat aber nicht gesagt, warum. Hat keine Einzelheiten gegeben, hat nicht gesehen, in welchem Spital. Hat nicht gesehen, wer verantwortlich ist, warum er sie nicht gefragt hat. Nichts. Einfach abgeblockt.
Hat ihr herausgefunden, warum er nach Moskau gebracht worden ist?
Er passt genau in ein bestimmtes Schema, eine bestimmte Kategorie von Kindern und Jugendlichen, die die Russen seit Anfang des Krieges bis heute systematisch entführen. Sie nehmen weise Kinder, Kinder, die allein sind, schlecht betreute Kinder, Kinder, die nur einen Elternteil haben. Genau die, wo sie auch wenig Widerstand erwarten von Angehörigen, wo sie das Gefühl haben, die können sie quasi nehmen, ohne dass es nachher irgendwie gross in den Medien kommt. Die nehmen sie und dort hat der andere natürlich perfekt reingepasst. Einerseits verletzt, andererseits offensichtlich eine alleinerziehende Mutter. Plus es gibt ja auch noch einen medizinischen Vorwand. Man kann dann sagen, ja, der muss da raus und das kann man nur in Russland machen. Oder? Also eigentlich argumentativ ideale Vorlagen für sie, um ihn rauszunehmen aus der Ukraine und in dem Sinne zu entfremden von seiner Familie und von der Ukraine. Mhm.
Dalina Dudnik weiss nur, dass er in Moskau ist. Wie versucht sie jetzt wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen?
Das ist für sie extrem schwierig, wenn man sich auch mal in ihre Lage hineinversetzt. Das Handynetz ist zusammengebrochen. Es gibt keine Informationen. Man kann niemanden anrufen. Also auch nicht Verwandte im Ausland. Man kommt nicht durch nach Moskau. Man kann eigentlich nichts machen. Und die Russen sagen nichts. Mit der Zeit war dann klar, dass es irgendwo einen Hügel gibt in der Nähe, wo man offenbar einen Mobilfunkempfang hat. Aber wiederum auch hat man dann gehört, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, die dort her sind, immer mal wieder jemand ist verschossen worden von den Russen, wo die denken, ja, die verraten unsere Positionen oder man weiß nicht genau, was die machen. Also dort herzugehen ist dann auch brandgefährlich. Und sie hat dann aber sich entschieden, nach Wochen, dass sie das so nicht aushalten, die Situation. Und das ist genau das, wo die Russen ja spekulieren drauf. Irgendwann gibt man auf, man macht nichts mehr. Und sie ist halt jemand, der dann nicht aufgibt, der dann sagt, nein, ich gehe jetzt auf den Hügel, auch wenn es gefährlich ist, auch wenn ich noch 6 Kinder heim habe, wenn ich dann erschossen werde, dann sind die komplett verloren. Sie geht das Risiko dann halt ein und geht auf den Hügel.
Und was passiert dann?
Sobald das Handy am Netz ist, kommt eine Meldung von einer Freundin von ihr, sofort rein, wo er vorher nicht kommen konnte. Jetzt ist es da. Ha, voilà, schau mal, das Post auf den Social Media gefunden, das ist doch dein Sohn, schau mal. Und prompt ist eine Kopie vom Pass vom André in dem Bild, das die Freundin ihr schickt, mit den genauen Angaben, wo das da liegt.
Wie hat sie das bekommen?
Das ist wirklich ein unglaublicher Zufall, weil der André ist in einem Kinderspital gelegen, in Moskau, hat einen Bettnachbar gehabt, auch ein ukrainisches Kind. Dort war aber die Familie vor Ort gewesen, und die haben natürlich gedacht, ja, der ist ja völlig allein, der André. Und haben dann gedacht, ja, vielleicht kann man da gleich noch jemanden finden. Trotzdem haben wir ja gesagt, seine Familie sei tot, um ihn auch zu überzeugen, dass er jetzt einen russischen Pass annimmt. Also alle die Assimilierungsversuche sind schon gestartet im Krankenhaus und die anderen Ukrainer von der anderen Seite haben dann gefunden, nein, jetzt müssen wir einen Pass fotografieren und das auf die sozialen Netzwerke. Und so ist es nachher via die Freundin am Schluss Atolena gekommen, mit auch ein bisschen Glück, muss man sagen.
Was macht sie, nachdem sie die Meldung bekommen hat?
Also wie wir schon gesehen haben, ist sie eine sehr resolute und mutige Frau. Und in dem Moment hat sie gesagt, es ist klar, ich muss nach Moskau. Ich muss den rausholen dort. Und das glaubt man ihr auch sofort, wenn man mit ihr redet. Das Problem, das sie dann einfach hatte, ist, dass sie halt noch 6 andere Kinder hat. Und auch das ist dann für sie sofort klar gewesen, die müssen alle mit. Also die ganze Grossfamilie muss jetzt nach Moskau, den rausholen und dann flüchten.
Kann man das als Ukrainerin nach Moskau fahren während dem Krieg?
Zu diesem Zeitpunkt war es eben noch einfacher gewesen, sagen wir mal, wo es ja noch russisch besetzt war. Also man hätte nicht über die Front müssen. Aber gleich ist es natürlich nicht einfach, oder? Also allein schon nur wegen der Platzverhältnis. Das waren ja dann ein Haufen Leute gewesen, oder? Und sie hat sich dann erkundigt. Sie braucht in dem Sinne einen Schlepper. Ganz praktisch, oder? Sie braucht jemanden, der das macht, jemanden, der sie fährt, der ein Auto hat, das genug gross ist. Hat nachher eine Freundin gefragt. Injesa heisst die. Und die wiederum hat einen kennt, der das macht, einen gewissen Vanya, der hat angeblich ein Auto und so. Mit dem hat man sich dann getroffen und hat sich das langsam angebahnt, dass man dann mit dem zusammen könnte nach Moskau fahren.
Das wird dann auch Realität. Was passiert denn auf dieser Fahrt nach Moskau?
Was die beiden Frauen, die Injesa, die ja den Schlepper empfohlen hat und Oljena mit ihren Kindern nicht realisiert haben, ist, dass der Mann, den sie da fährt, dass das ein Kinderhändler ist. Und das ist im Laufe der Recherche tatsächlich auch noch bestätigt worden von verschiedenen Seiten. Das haben die beiden einfach nicht gewusst. Also Oljena hat den ja nicht gekannt und die Niese hat den nur über Umweg gekannt. Und der hat sich halt angeboten, die Kinder zu nehmen. Aber es hat schon Anzeichen gegeben am Anfang, dass das heiko ist. Zum Beispiel der zweite Sohn von der Oljena, hat er gesagt, er soll doch bitte daheim bleiben, der war schon erwachsen, oder? Dann hole ich den später, bitte nur die 5 Mädchen mitnehmen. Und dann fährt es schon an, oder? Und die waren ja zwischen 8 und 19, oder? Und während der Fahrt hat er dann Porträtfotos von diesen Mädchen angefangen, oder? Wo man sich Oljena angefragt hat, warum ist das jetzt nötig, oder? Einzeln. Also die ersten Anzeichen, dass irgendetwas da nicht koscher ist, haben sich schon abzeichnet.
Und wann ist es denn ganz konkret geworden?
Ja, sie sind an die Grenze gekommen und sind schon mal erstaunlich einfach drüber gekommen. Nach Russland. Der Geheimdienst hat sie aufgehalten, hat sie gefragt, aber niemand hat dann gross nachgefragt. Also das war auch schon mal seltsam gewesen. Und kommen sie über die Grenze, sagt er, ja, voilà, er möchte gerne die 5 Mädchen jetzt abtrennen. Die Mutter soll allein weitergehen, den Bub geholt in Moskau. Und sie kommen in ein Kinderheim, die 5 Mädchen, das sind ja eh viel besser.
Was macht denn Oljena?
Die hat natürlich einen totalen Schock gehabt. Sie ist fast zusammengebrochen. Ein wahnsinnig emotional und ein schwieriger Moment für sie, weil sie ja ihren Sohn sucht und jetzt noch ihre 5 Mädchen ihre sollen weggenommen werden. Sie hat sich massiv gewehrt und zusammen mit der Inese, die dabei war, die beiden Frauen hatten eine gute Idee gehabt. Sie haben einfach ein anderes Auto angehalten, das gekommen ist. Und haben einfach den Fahrer gefragt, ob sie mit ihm nach Moskau gehen könnten. Sie haben ihn ein bisschen unter Zugzwang gebracht. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass er eingeknickt ist in dem Sinn. Also er hat dann gesagt, offenbar hätte er wollen, dass die, quasi die Mädchen bei ihm bleiben in dem Sinn. Vielleicht hat er gedacht, er hat noch eine andere Gelegenheit, aber er hat dann gesagt, okay, in dem Fall bringe ich euch jetzt nach Moskau. Und so, durch die vereinte Gegenwehr, haben sie es dann quasi geschafft, bis nach Moskau, mit allen Kindern.
Mit recht viel Glück.
Auch mit Glück, ja. Und auch natürlich, wo er jetzt jemand war, der Mann ja offensichtlich, der dann auch nicht bis zum Äußersten geht. Oder?
Das ist ein Fall, der gut ausgegangen ist. Es gibt ganz viele andere Beispiele, wo es eben nicht so war. Kannst du uns vielleicht allgemein sagen, was weiss man über die Kindesentführungen in der Ukraine?
Also was man muss verstehen, ist, das ist oft nicht etwas, das mit vorgehaltenen Waffen gemacht wird. Also in dem Sinne ist der Fall fast sogar ein bisschen typisch. Oder? Es sind ja eben die weisen Kinder oder Kinder, die nicht gut beauftragt sind, die dann einfach weggenommen werden. Oder? Was wir aber auch wissen, ist, dass es eine Internetplattform gibt in der Ukraine, Children of War, wo man sich melden kann als Angehöriger oder als Bekannter, Verwandter von einem Kind, das fehlt, und eine Meldung machen. Und wir haben mit Parlamentariern geredet in der Ukraine, die uns erzählt haben, was auf dieser Plattform so läuft. Und schon über 20'000 Anträge sind eingegangen dort. Also das heisst, Tausende von Kindern, die vermisst werden. Und dort sieht man es dann halt an diesen höheren Zahlen. Oder? Mm. Und der Europarat, OECD, hat auch Ende April festgehalten, dass sie mehrere Tausende bestätigte Fälle bereits haben, wo die Kinder einfach vermisst werden. Oder? Und ich glaube, das ist das, was am Schluss wirklich passiert. Die werden weggenommen. Oft unter Umständen, die an der Oberfläche relativ harmlos wirken und am Schluss wird nicht mehr über die geredet und die Verwandten haben die Kinder plötzlich einfach nicht mehr und wissen nicht, wo sie sind und können sich kaum noch wehren. Eigentlich ganz ähnlich wie die Oljena, nur dass sie dann halt eben das entscheidende SMS nicht bekommen und nicht wissen, wo die Kinder sind.
Warum macht das Russland?
Die Russen haben immer wieder auch in der Legitimation, in der versuchten Legitimation von ihrem Krieg, quasi der Ukraine ihre Staatlichkeit abgesprochen. Man sieht, das ist eigentlich Russland. Und ein Teil von diesem Vorgehen, auch zur Legitimierung von allem, ist in den besetzten Gebieten, in den Gebieten, die sie erobert haben, halt zu russifizieren. Nicht nur russisches Internet und russische Zeitungen und Propaganda, sondern eben namentlich auch russische Pässe, nur eine russische Sprache und insbesondere bei den Kindern dafür zu sorgen, dass die ukrainische Identität mit dem mehr oder weniger ausgelöscht wird. Dass es also die ukrainische Identität schon bereits von Kindesbeinen an dann irgendwann mal gar nicht mehr gibt. Und das ist ja auch der Grund, warum der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hier mutmaßlich Genozid sieht. Genozid ist ja nicht nur einfach die Eliminierung oder das physische Töten von einer Ethnie. Es ist auch in dem Sinn das Auslöschen von einer Ethnie. Also quasi das einfach mit gewaltsamen Massnahmen dafür zu sorgen, dass es diese Bevölkerungsgruppe nachher einfach schlicht nicht mehr gibt. Und das ist letztlich auch der Grund, warum die Russen das machen. Es geht tatsächlich um Auslöschung von einer Nation.
Der Vanya, der Kinderschlepper, der ist ja ziemlich sicher ein Ukrainer, oder?
Ja, er hat jedenfalls dort gelebt, auf jeden Fall. Oder? Und er hat natürlich dann auch für die Russen geschafft. Das ist halt auch, man weiß es nicht, wir haben am Schluss nicht gefunden, ein Geschäft. Wir haben aber können feststellen, dass er in Kontakt mit russischen Politikern steht, oder? Wo auch im Verdacht steht, genau die Politik zu unterstützen. Inesa hat dann auf das aber noch mal recherchiert und uns auch noch Informationen gegeben und auch gemerkt, dass er wirklich Kinder verschleppt hat in dem Sinn und durchaus auch gegen den Willen der Verwandten. Dann haben wir gesehen, ja, er ist einer vor Ort, aber wie in jedem Krieg gibt es natürlich die profitieren und die Geschäfte machen und den Besatzer einfach in die Hände spielen und offensichtlich völlig skrupellos sind dabei.
Kollaborateure.
Kollaborateure, genau.
Du hast vorhin den Europarat erwähnt. Was wird von außen gemacht gegen diese Verschleppungen?
Das stärkste Signal bis jetzt ist der Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen Wladimir Putin, Präsident von Russland, persönlich. Das ist unglaublich stark, wenn man das in dieser Form gegen einen Staatsoberhaupt von so einem grossen und wichtigen Land von der G20 noch nie gesehen hat. Das ist in dem Sinne auch sehr mutig. Und es ist wichtig zu sehen, dass der Haftbefehl nicht gekommen ist für, sagen wir mal, den Tatbestand von Angriffskrieg oder andere Bombardements von Zivilbevölkerung, was alles womöglich unmöglich gewesen wäre. Nein, man hat sich entschieden, man geht jetzt auf die Kindsentführungen, weil das halt tatsächlich auch ein Kriegsverbrechen und womöglich sogar ein Tatbestand vom Genozid ist, weil es eben gegen die Kleinsten und Wehrlosesten geht und letztlich gegen die ukrainische Identität. Und das ist schon ein sehr starkes Signal, das überall so angekommen ist und das natürlich ihn persönlich und damit die russische Regierung komplett diskreditiert hat.
Beim Andrei, im Sohn von der Olena Dudnik, haben wir das ja auch versucht. Es hat nicht geklappt. Er ist immer noch im Spital in Moskau. Wir haben jetzt Olena Dudnik an der Grenze irgendwo sein. Ist sie inzwischen jetzt in Moskau angekommen und findet sie ihren Sohn?
Ja, weil sie hat dann gewusst von dem Social Media Post, wo er ist. Und das war ein sehr emotionales Treffen, dass sie endlich wieder zusammengekommen sind nach x Wochen. Sie ist dann mit einer Maske vor dem Gesicht ins Spital rein und hat nachher die Masken abgelegt und er hat sie erkannt. Sie sind zusammengekommen, da gibt es auch Fotos. Das ist sehr, sehr rührend. Und nachher ist eben auch etwas passiert, was bezeichnend ist. Eben für die subtile Gewalt, eher, die die Russen anwenden, wo die Ärzte dann gesehen haben, dass auch die Mutter da ist, haben sie nachher so ein bisschen wie aufgegeben. Oder? Sie haben ja vorher versucht, mit Lügen und mit anderem ihn zu überzeugen, dass er doch Russ werden soll und die Ukraine sei ganz böse und so weiter. Und dann, wo sie gemerkt haben, jetzt ist die da, jetzt haben wir keine Chance mehr, haben sie einfach aus dem Spital geschmissen. Oder? Also nach dem Motto, wenn du nicht willst, dann müssen wir dich nicht zu deinem Glück zwingen. Und so hätte sie auch können gehen mit ihm später. Sie hat auch Unterschlupf gefunden in Russland. Also durch die Netzwerke, die die Ukrainer haben, hat sie eine russische Familie gefunden, wo sie dann in Moskau untergekommen hat. Hat auch viel Positives erlebt von Russen. Es ist eben keine Schwarz-Weiß-Geschichte in dem Sinn. Und dank dem und Empfehlungen, die dann von anderen Ukrainern gekommen sind, ist nachher die Idee gekommen, mit dem verletzten Bub in die Schweiz zu kommen, einfach auch, weil man ihn hier gut pflegen kann.
Und die Flucht hat geklappt?
Die hat dann funktioniert. Über die sind sie aber sehr wortkarg gewesen, weil die Fluchtwege immer noch benutzt werden. Wir wissen gar nicht genau, wie sie das dann geschafft haben. Aber ja, sie sind dann irgendwann hier, siebte Höhe, auch angekommen.
Wie geht es dem Andrei?
Als er angekommen ist, ist es ihm wirklich schlecht gegangen. Also wir haben mit der Ärztin geredet, die für ihn verantwortlich war, in Balgrist. Er hat Splitter gehabt, im ganzen Körper noch. Er hat ganz heftige Spastiken gehabt. Da hat man in einen Rollstuhl gebracht, weil es so schwierig war. Ganz heftige Schmerzen. Dann musste man ihm so eine Pumpe hinten einbauen im Rückenmark, die ihn mit Medikamenten versorgt. Und erst mit dem ist er langsam besser geworden. Monate hat das gebraucht. Aber als er ist rausgekommen, am Schluss, jetzt in diesem Sommer, im 23, ist es ihm erstaunlich gut gegangen. Er hatte keine posttraumatische Belastungsstörung, was die Ärzte eigentlich erwartet haben, hat er nicht gehabt und hat auch positive Zukunft geschaut, will auch hier bleiben in der Schweiz und studieren oder eine Lehre machen. Also dem geht es erstaunlich gut.
Seine Mutter wird auch da bleiben?
Nein, die Olena will wirklich zurück, sie vermisst die Ukraine. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Isium ist nach der Rückeroberung von der Ukraine ein Trümmerhaufen, oder? Aber sie will zurück.
Danke, Oli.
Dankeschön.
Das war es, unsere Folge über die entführten Kinder in der Ukraine. Die Geschichte von Oli Zielmann, der Olha Petrif und dem Berner Odenknall wird auf verschiedensten Ebenen erzählt. Wir haben einen grossen Text, den wir euch verhängen. Es gibt aber auch ein halbstündiges Video, das sehr eindrücklich ist, das wir euch auch sehr gerne verlinken. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.